Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 9. April 2024. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Heute mit interessanten Themen, denn wir sind mitten in der Saison und mit tollen Angeboten. Wir haben heute drei Partner am Start, wo es sich lohnt, dran zu bleiben und vielleicht schon den Bleistift rauszuholen für interessante Rabatte. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt
Nils Fließhardt, ich bin der Chefredakteur. Guten Tag, das hast du ja unfallfrei hingekriegt, du warst ja schon ganz schön lange hier nicht mehr im Mikrofon.
Ich war im Urlaub.
Ja.
Ich war im Urlaub, ja. Ich habe sehr wenig mitbekommen von der Triathlon-Welt, ich war weit weg und hab's auch mal kurz genossen, so ein bisschen off zu sein.
Das sei dir gegönnt, ich kann dir alles erzählen.
Du kannst mir alles erzählen, ja. Ich habe mitbekommen, dass die Triathlon-Saison richtig am Start ist. Bist du von den Socken?
Immer von den Passenden.
Von den Passenden. Ich würde sagen, das ist der richtige Einsatz, um eine erste Werbung zu machen, ja? Einer der Präsenter der heutigen Folge von Carbon Laktat ist nämlich In Silence. In Silence ist euer Sockenspezialist aus Hamburg und ein Experte, auf den mittlerweile ganz viele Triathleten und Läufer vertrauen. So sieht man die bunten und hochwertigen Socken bei vielen Triathlon-Profis wie Laura Philipp, wie Sebastian Kienle, aber auch bei zahlreichen Age-Groupern und das von der Jedermann bis zur Langdistanz. Neben einer Vielzahl an unterschiedlichen Sockendesigns und Styles hat In Silence auch viele Accessoires wie Running Caps und Headbands im Portfolio. Als Hörer dieser Folge bietet In Silence euch ein besonderes Angebot. Mit dem Code LAKTAT spart ihr bis zum 1. Mai satte 15% auf das gesamte Sortiment von In Silence. Einzulösen ist das Angebot auf insilence.com. Dort sparst du, wie gesagt, mit dem Code LAKTAT 15% auf alle Produkte, ausgenommen auf bereits rabattierte Artikel. Und wie alle anderen Angebote, die ihr von uns kennt und von In Silence kennt, findet ihr die Infos und den Link natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, von den Socken war das Thema.
Ja.
Die Ironman Pro Series ist gestartet. Ein neues Gesamtformat, was letztes Jahr auf Hawaii gelauncht wurde. Wir hatten eine Audienz bei Andrew Messick, der uns das alles erzählt hat und hat noch kein so genaues Bild, außer dass es viel Geld gibt.
Ja, genau. Also man wusste noch nicht so, in welcher Verpackung das dann daherkommt. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie neue Rennen geschaffen wurden oder irgendwie neue Formate oder so, irgendwie wie wir es dann von der PTO kennen, sondern es wurde quasi über den Ironman-Rennkalender ein neues Konstrukt drüber gestülpt.
Genau. Und das habe ich genauso empfunden. Damals habe ich gedacht, okay, da gibt es Rennen, die es schon gab, die werden in einer Wertung zusammengefasst, für die es mehr Preisgeld gibt. Und das sind die Rennen, die es auch im Wesentlichen schon in der Vergangenheit waren, die auch irgendwie eine Art von Live-Coverage bekommen haben. Aber ja, es gibt jetzt ein neues Branding, es gibt eine neue Website und es ist wirklich auch eine hübsche Verpackung drum gelegt worden.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch deutlich sichtbar geworden. Also für alle, die das Rennen gesehen haben, die Rede ist natürlich vom 73 Oceanside, da konnte man schon sehen, dass das auch für Ironman jetzt das Ding ist, das auch zu promoten und auch dann, ja, nach dem Rennen konnte man sehen, so ja, und die nächste Station dann in St. George und so weiter. Also, dass man das tatsächlich auch so in Stationen dann sieht.
Das Wertungskonzept ist ja etwas anders, als wir es von anderen Organisationen so kennen. Es geht um Distanz und Zeit, kann man sagen. Ja, es gibt die beiden Distanzen, die wir von Ironman kennen, die Ironman 73-Distanz mit den 70,3 Meilen, die volle Distanz mit den 226 Kilometern. Die volle Distanz gibt auch ein bisschen mehr Punkte. Der Sieger bekommt immer die gleiche Punktzahl, egal wer sonst noch am Start war. Es staffelt sich danach dann runter nach Sekundenabständen. Ja, Weltmeisterschaften sind nochmal besonders dotiert, eben dieses Jahr in Taupo für die Mitteldistanz und für die Langdistanz in Nizza und auf Hawaii. Und es staffelt sich dann eben runter, wenn ich Zweiter werde, eine Sekunde nach dem Sieger, dann bekomme ich 4.999 Punkte bei der Langdistanz.
Ich glaube, die große. Hast mich jetzt auf falschen Fuß erwischt, ja.
Aber wie gesagt, eine Sekunde Rückstand ist ein Punkt, egal bei welcher Platzierung. Wenn innerhalb von 10 Sekunden 10 Leute reinkommen, kriegen alle fast die gleiche
Punkte. Ja.
Es gibt nicht den Bonus für den Sieger oder so, wie wir es zum Beispiel von der PTO kennen, wo der erste Platz deutlich
komplizierteres System, ja. Also deutlich komplizierter. Befürworter würden sagen, deutlich genauer. Also das ist Also das System von Ironman ist so simpel, wie es sein kann.
Ja.
Kritiker würden sagen, es ist zu simpel, aber naja gut, das soll man andere beurteilen.
Ja, es gibt auch eine gewisse Maximalanzahl, wie viel Langdistanzen man zum Beispiel einbringen kann.
Ja.
Das ist sicher ein Format, von dem ich vermute, okay, da wird es wahrscheinlich irgendwie Modifikationen für die Zukunft geben. Das ist jetzt was, was man sich natürlich lange überlegt hat, aber der Praxistest läuft jetzt eben und der hat seine Premiere gefeiert. Insgesamt geht es um
Viel Geld.
Viele Rennen, wobei viele Rennen relativiert sich so ein bisschen, weil natürlich auch Rennen drin sind, die male-only, female-only sind. Wir haben dieses Jahr die Ironman-Europameisterschaften in Hamburg für die Frauen, in Frankfurt für die Männer. Da gibt es eben nur für ein Geschlecht Punkte zu sammeln und von daher reduziert sich diese Gesamtzahl der Rennen, ich glaube von 17 auch ein bisschen runter dann.
Genau, und so nochmal das wie du gerade gesagt hast, Äquivalent gibt es dann ja auch immer an anderer Stelle. Ja, das wird auf jeden Fall, also das, wenn wir vielleicht gerade mal so mit den Takeaways anfangen des Wochenendes, ist das tatsächlich auch was bei mir so hängen geblieben ist, dass man schon da sieht, auf jeden Fall die Leute, die da wollen, also oder müssen, oder dann jetzt eben beides, weil sie bei der PTO nicht mitspielen dürfen, die finden da auf jeden Fall einen guten Spielplatz, um sich auch richtig zu battlen und auch richtig interessante Rennen dann haben zu können. Denn das war Oceanside, definitiv. Also da war wirklich einiges geboten. Wir haben sehr, sehr ausführlichen Rennbericht dazu auf trimark.de. Das kann man nochmal nachlesen, wie sich das Rennen entwickelt hat. Ich gehe davon aus, dass auch viele, die hier zuhören, das sowieso schon wissen. Aber ja, vielleicht gehen wir gleich einfach nochmal so ein bisschen ein paar Sachen durch, die da hängen geblieben sind in Oceanside. Für mich immer wieder eine spannende Location. Da könnte ich mir auch fantastisch vorstellen, mal an den Start zu gehen. Irgendwie so schön am Meer laufen. Und das ist einfach schön. California Lifestyle.
Wir hatten ja schon fast mal überlegt, ob man jetzt gerade mit diesem Vorzeichen, es ist die Ironman Pro Series, da mal hinfahren. Wir haben es jetzt nicht gemacht. Aber das Rennen ist ja auch so ein Klassiker. Ja, es gab schon deutsche Sieger. Jan Frodeno hat sich da in die Siegerliste eingetragen und so. Es gab tolle Battles. Und es ist eben Triathlon Mutterland, wenn man mal von Hawaii absieht.
Genau, da hat's angefangen in der Ecke.
Ja, vor 50 Jahren.
So ist es.
Ist ja genau. Vor 50 Jahren.
Große Jubiläum.
Mhm.
Ja, und das ist einfach, jetzt würde man sagen, tolles Wetter immer und so weiter. Ja, da waren dann, das darf man halt nicht vergessen, so, dass das große Meer, was da anschließt, auch mal ja kühle Bedingungen auch bringen kann. Irgendwie, so ist nicht immer Kalifornien, regnet es zwar nicht, wie wir aus dem Song wissen, aber es ist auf jeden Fall warm.
The coldest winter.
Kann auch kalt sein, ja.
The coldest winter I spent was the summer in San Francisco,
Mark so. Twain. Ja, und das jetzt haben wir natürlich noch keinen Sommer, aber lange Rede, kurzer Sinn, es war richtig frisch am Morgen. Einstellige Temperaturen, was dazu geführt hat, dass wir so Sachen gesehen haben, wie, ja, weiß ich, aus welch manch anderem Rennen mit Neoprenhauben und so bei den Pros. Und das war schon ganz schön kalt. Und das Thema Kälte hat dann tatsächlich auch, das hat sich so durchgezogen durch den Tag. Es war tatsächlich im Nachhinein, haben viele Profis gesagt, boah, wir haben ganz schön zu kämpfen gehabt mit den Temperaturen und so weiter. Ja, weil man kennt das ja vielleicht, ne? Es ist halt, du kommst irgendwie hin zu einem Rennen und es ist fantastischer Sonnenschein, aber es wird einfach nicht warm. Es ist einfach so kalt und du sagst so, hey, wie soll ich denn jetzt hier gleich nass aufs Rad steigen? Also, kleiner Spoiler, wir haben heute die neue Ausgabe der Triathlon zur Druckerei gebracht und da wird es genau in der nächsten Ausgabe eben genau um solche Sachen gehen, ne? Weil ich meine, jetzt geht die Rennsaison los und man in seinen Träumen sieht man sich ja immer bei schönstem Wetter an den Start gehen und bei perfekten Temperaturen und dann kommt aber doch der Tag, an dem es morgens nieselt bei 8 Grad und was macht man dann? Ne?
Auf.
ja, du weißt, wie das ist. Genau, und das war hier auch so. Also Bedingungen waren rau, Schwimmen wurde in den Hafen verlegt, im Gegensatz zum offenen Meer, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Ich habe gelesen, fand ich der schönste Kommentar im Nachhinein von Braden Curry, er hatte auf hohe Wellen und auf große Haie gehofft, war dann ein bisschen enttäuscht, dass es da verlegt wurde. Das kann auch nur ein Mensch von Down Under sein, oder? So. Naja, ja. Und was hat das Rennen uns gebracht? Ich schmeiß einfach mal so ein paar Brocken hin, die bei mir hängen geblieben sind. Vielleicht fangen wir mit den Männern an, weil sie zuerst ins Wasser gegangen sind. Also vorneweg, erste in Anführungszeichen Überraschung, Magnus Männer aus Deutschland. keiner sicherlich der Top-Favoriten, führt das Feld aus dem Wasser, beste Schwimmzeit. Und er hat auch noch, er hat noch andere Deutsche im Gepäck, Maximilian Sperl zum Beispiel, der dann auch tatsächlich wirklich das, also so viel Airtime, weiß ich nicht, ob er das schon mal hatte, irgendwie in der Live-Coverage, irgendwie, das war schon ganz schön gut, war für mich auch überraschend stark, letztendlich vorne mit dabei. Im Nachhinein wissen wir, er hat sich das genauso ausgesucht und war am Ende sogar vielleicht, ich will nicht sagen enttäuscht, aber nicht hundertprozentig zufrieden. Also es war für ihn nicht das perfekte Rennen, das Podium hätte er sich auch gefallen lassen irgendwie mit Vorbereitung und so weiter. Da haben wir auch ein Interview zu auf trimark.de. Das war schon mal so aus deutscher Sicht, fand ich so die Ausrufezeichen, die ja sehr, sehr spannend waren. Und fast ähnlich spannend war, wie das Rennen für Florian Angert und Patrick Lange gelaufen ist, wo ich tatsächlich im Vorfeld auch mit großer Spannung drauf geguckt habe. Erstens so bei Patrick natürlich die Frage, Entscheidung gegen die T100, ne, er will Gas geben auf dem Format, will viel Langdistanz machen und so weiter. Und jetzt ist aber mal eben die 73-Distanz, wo er, ja, müssen wir keinen Hehl draus machen, nicht seine besten Rennen abgeliefert hat. Die liefert er in Regelmäßigkeit eigentlich auf den Langdistanzen ab. Mhm. Er hat auch schon 73 Rennen gewonnen, aber mir ist jetzt keins in Erinnerung geblieben, wo ich gesagt hätte, oder was man auch nur hätte sehen können im Fernsehen, sagen wir jetzt mal so, wo man gesagt hat, so, boah, das war aber auch richtig, richtig gut. Und ja, entsprechend ist der Verlauf, der für ihn, der sich eingestellt hat, auch sicherlich nicht zufriedenstellend gewesen. Im Nachhinein glaube ich, dass er das jetzt vielleicht schon nochmal ein bisschen anders anordnet als direkt danach. Also das war schon fast dramatisch auf Instagram mit ja sehr traurigen Smileys und so. Er hat sich entschuldigt bei seiner Crew für seine Leistung und so weiter. Das fand ich, das ist schon ganz schön heftig, finde ich, weil letztendlich muss er damit umgehen. Ja, schiefgelaufen ist letztendlich. Auch er ist nicht mit den Temperaturen klargekommen, sagt er, es war viel zu kalt, das hat ihm schon im Vorfeld sozusagen ja schon fast so ein bisschen den Stecker gezogen, hatte Angst vor dem Rennen, hat er geschrieben, so letztendlich, weil er wusste, dass es ist nichts für mich. Mhm. Und das ist wieder so an die Rennen, die wir uns erinnern können bei Patrick Lange, wo er richtig gut war, das sind die heißen Rennen, das ist Hawaii, Nizza war auch heiß, ja, das, und dann kommst du dahin, ja, das hat ihm arg zu schaffen gemacht, dann hat er den Kurs verfehlt beim Radfahren, auch ein Fehler, den wir jetzt nicht beurteilen können. Wie kann das passieren, fragt man sich immer. Ja, aber Eifer des Gefechts und so weiter ist ja auch nicht der erste, dem es passiert ist. Es sind auch hier ja noch anderen passiert, ist auch noch anderen Leuten passiert.
Ist aber auch ihm nicht zum ersten Mal passiert, glaube ich.
Ja, ja gut. Wenn es scheiße läuft, dann, ja, dann richtig. Mhm. Und dann auch noch letztendlich am Ende auch noch Probleme beim Laufen gehabt. Irgendwie hat er auch, führt er auf die Kälte zurück, auch Probleme in Hüften und Beinen. Nee, Rücken war es bei ihm. Und es hat gedauert irgendwie, bis er irgendwie nach Kilometern erst ins Rennen wieder reingefunden hat und dann wieder gut laufen konnte. Und dann am Ende, sagt er, die letzten 3 Kilometer waren quasi so die besten, wo er dann auch wieder Leute einholen kann. Zielsprint hat er, glaube ich, knapp verloren gegen Florian Angert, um letztendlich, ja, um Platz 16 und 17. Also sicher nicht, wie heißt es so häufig in dieser Saison, sicherlich nicht das, wofür ich gekommen bin. Ja. Aber dann ist es halt eben, was macht man dann daraus? Ne? Also was ist jetzt letztendlich dann, was kannst du daraus ziehen? Genau wie Florian Angert hat er das Ziel, beim Ironman Texas stark zu performen. Und Florian Angert sieht das auch tatsächlich ein bisschen anders. Der bekannt ist auch für seine guten Analysen auf Instagram, kann man immer sehr ehrlich zu sich selbst auch. Wenn es gar nicht läuft, dann sagt er das auch. Aber in diesem Fall sagt er, Schwimmen war gut, Radfahren war eigentlich auch so weit gut, bis er irgendwie letztendlich mal einmal kurz den Anschluss an seine Gruppe verloren hat. Aber auch nur, weil die Gruppe so stark war irgendwie letztendlich. Schon mächtig bei den schweren Bedingungen, also für die schweren Bedingungen ist da einfach richtig draufgetreten worden. Da kommen wir vielleicht auch gleich bei 2 anderen zu. Und da hat er sich dann entschlossen, da nicht mitzugehen, sondern eben ja für sich das zu Ende zu fahren und dann versucht, in den Lauf reinzukommen. Auch er hatte ein bisschen Probleme, Oberschenkelprobleme. Auch er hat gebraucht, um da reinzukommen. Finde ich ganz interessant, dass es halt tatsächlich mehrere sagen. Dann ist da garantiert auch was dran. und dann auch erst wieder hinten raus. Und dann aber er jetzt sagen kann, er nimmt da eigentlich relativ viel Positives mit aus dem Rennen, Sachen, die er aufbauen kann für den Block, der jetzt kommt, für das Rennen in Texas. Also der nächste Punkt quasi, auf den man sehr, sehr gespannt sein kann. Ja, und dann kommen ja eigentlich schon die das Ding, um was sich dann alles gedreht hat, das sind die Auftritte von Sam Long und Lionel Sanders. Für mich immer, mir geht ja immer das Herz auf, wenn ich die beiden schon zusammen auf einer Startliste sehe, dann freue ich mich immer schon, weil man eigentlich immer davon ausgehen kann, das wird was.
Üben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch beide eigentlich so von Haus aus mit einer ähnlichen Begabung, sagen wir mal.
Ja.
Beide sehr gute Läufer. Wir ziehen es mal von hinten auf quasi. Sehr gute Läufer, sehr gute Radfahrer, nicht so gute Schwimmer. Und es scheint so, als wenn man, wenn es keine Eintagsfliege war, man jetzt tatsächlich einen Unterschied zwischen den beiden machen muss, dass Lionel Sanders doch der, und das haben viele Beobachter gesagt, das Schwimmen seines Lebens hatte, auf der Distanz auf jeden Fall. Dann zwar immer noch mit 1,38 Rückstand auf die besten Schwimmer aus dem Wasser kommt, aber eben auch mit einer, und das ist für ihn echt okay und wenig. Und aber immer eine Minute vor Sam Long. Und ja, es hat sich dann, also tatsächlich, bei Sam Long bin ich auch noch, und wir kommen ja nachher noch auf ihn zu sprechen, denn er schenkt es sich komplett ein und macht halt eben Oceanside. Und nachdem er ja schon Miami gemacht hat und am Anfang des Jahres auch schon gestartet ist, so 70-3, dann jetzt eben Singapur.
Ja.
Also es ist dann schon, ja, schenkt sich dann schon doch die eine oder andere Rennbelastung da ein. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wie bin ich da hingekommen zu Sam Long? Ich weiß es nicht.
Wir waren beim tollen Schwimmen.
Genau. Ja. Ja, genau. Und Miami hat er ja auch, letztendlich hat es dann noch gereicht, dass er noch mit seinen anderen Leistungen irgendwie aufs Podium gekommen ist, wo er jetzt ja letztendlich auch wieder gelandet ist. Aber ich bin gespannt, wann das mal wieder schief geht, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht unken, aber irgendwann kommt der Tag, an dem die Renngestaltung vermutlich nicht so funktioniert. Andersrum kann man ja sagen, und das habe ich ja auch schon gesagt, wenn der schwimmen könnte, ja, dann weiß ich nicht,
muss Mahlzeit, ja.
wo das hinführen könnte. Ja, auf jeden Fall. Also lange Rede, kurzer Sinn. Beide haben mega Gas gegeben auf dem Rad, haben sich an die Spitze gesetzt und sind dann irgendwie zusammen in die Wechselzone. Sam Long als erster auf die Laufstrecke. Lionel Sanders hat ihn aber gleich quasi hinterher gesprintet nach einem sehr schnellen oder nach dem Wechsel. Sam Long wechselt immer ziemlich schnell, war als erster raus. Sanders hinterher und dann haben sie halt, hat Sanders sich dann auch abgesetzt. Hat halt einfach. Und das finde ich so beeindruckend, dass eben bei ihm das so zu sein scheint. Und wir werden dann am Ende des Jahres sehen, wie das mit unseren Prognosen aussieht. Aber ja, im Hinblick auf seine Saison, wo er ja Hawaii als Ziel ausgegeben hat, er scheint halt an seiner größten Schwäche gearbeitet zu haben am Schwimmen, scheint da Erfolge erzielt zu haben. Und er hat auf jeden Fall an Cleverness hinzugewonnen. Weil ich meine, dass er Radfahren und Laufen kann, das ist, also wen das neu überrascht, der hat die letzten Jahre Lionel Sanders nicht beobachtet. Trotz auch Rennen, die voll in die Hose gegangen sind, stand das nie in Frage. Aber dass er jetzt quasi so vernünftig war und irgendwie Sam Long auch irgendwie darin verwickelt hat, dass jetzt da nicht noch die beiden sich noch gebettelt haben, sondern gesagt haben, okay, wir halten das Tempo hoch und wir gehen zusammen auf die Laufstrecke und gucken, wer es macht. Dann aber bei seiner Möglichkeit gesehen hat, sich an die Spitze zu setzen. Sorry. Und ja, und dann das Rennen einfach so clever nach Hause zu laufen.
Ja.
Das war schon ganz schön stark.
Ich meine, es ist spannend. Betriebswirtschaftlich kann es ja besser sein, wenn du knapp Zweiter wirst im Endspurt, weil du volles Risiko gegangen bist.
Nicht gehen musstest.
Nicht gehen musstest, ja. Dass es gar nicht um den Tagessieg geht, sondern einfach um einen geringen Punkterückstand. Und das haben wir bei den Männern. Ja, da ist es ja überschaubar im Gegensatz zu den Frauen, wo wir gleich noch hinkommen. Da kann es einfach besser sein, eine Allianz zu schmieden und das Weite zu suchen mit jemandem, wo man weiß, okay, im Endspurt habe ich vielleicht keine Chance gegen den und mit einer anderen Taktik würde ich ihn vielleicht schlagen können mit einem gewissen Risiko. Aber diese maximalen Punkte mitzunehmen, ist ja ein neuer strategischer Ansatz, den wir so noch nicht kannten, wo es eben darum geht, mit möglichst wenig Rückstand auf den Sieger reinzukommen. Und dann ist es manchmal auch egal, ob es der 11. oder der 17. Platz ist. Wir sehen es hier zum Beispiel, wir haben drei Deutsche, du hast es erwähnt, Patrick Lange, Florian Angert und dann Magnus Männer kurz dahinter, die sind alle in einer ähnlichen Punkte-Range auf Platz ja zweimal 16 und 18 durch die Sekundengleichheit im Endspurt bei Lange und Angert. Aber mit einem Punkte-Rückstand, der ja schon groß ist, aber jetzt nicht das, was zum Beispiel sich bei den Frauen gezeigt hat.
Ja.
Kommt gleich zu.
Ich kann mich da nicht reinversetzen, inwiefern man im Rennen tatsächlich in der Lage ist, über sowas nachzudenken. Ob man sich da über Punkte noch Gedanken machen kann, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, im Hinterkopf abgespeichert, es lohnt sich auf jeden Fall, das Ding so schnell wie möglich durchzuziehen. Ist,
auf den Platz, ne?
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall was eine Rolle spielen wird. Und was, glaube ich, tatsächlich auch eine Rolle spielt, das könnte man im Nachhinein dann auch sehr gut so in Kommentaren auch noch lesen und auch hören direkt danach. Sam Long hat auch gesagt, ich weiß noch nicht, also wahrscheinlich so die Serie spielt für mich keine Rolle. So, ne, also die hat quasi da das erstmal von sich weggeschoben. Aber Leute wie Joe Skipper zum Beispiel, die gesagt die ja das als Ziel ausgegeben haben und gesagt haben, so, nö, das ist auf jeden Fall, habe ich das im Blick und ich will eben auf diese Serienwertung gehen. Und letztendlich ist Joe Skipper dann Zehnter geworden am Ende und hat dann gesagt, so, ja, okay, zehnter Platz, sieht, also im übertragenen Sinne paraphrasiert, sieht jetzt erstmal noch nicht so gut aus, wie ich gedacht habe, aber er hat gesagt, in meine Hauptkonkurrenten, die ich so ausgemacht habe, die Serie machen wollen, da bin ich gar nicht so schlecht platziert. So, ja. Ne? Und das ist auf jeden Fall dann, Jan, auch ein Gedanke, den du dann haben musst, irgendwie, wo sind denn überhaupt meine wahren Konkurrenten?
Ja, und das wird auch interessant, wie sich taktische Einstellungen über den Saisonverlauf verändern werden, weil jetzt, ich gebe dir da recht, erstes Rennen, Startschuss, man will gewinnen und man macht sich vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken über die Punkte, aber am Ende wird es ja dann wichtig sein, da wird man ja wissen, da gibt es ja einen Status quo vor dem Rennen, der in Sekunden messbar ist. Und da wird man dann wissen, ich muss oder ich darf nicht mehr als so und so viele Sekunden auf den und den verlieren, um in dem Zuge nicht so viel Geld zu verlieren. Oder ich muss so viel rauslaufen am Ende, um so viel $1,000 mehr zu verdienen. Das sind ganz andere Ansätze dann in der Taktik, wo es eben nicht um Platzierung geht, sondern eben auch um Punkte. Und da kann es dann auch sein am Ende der Saison, dass es da jemanden gibt, der überhaupt keine Chance mehr hat aufs Gesamtranking, weil er einfach in der Saison nicht genug gesammelt hat, den man dann einfach ziehen lässt. Es geht dann um die Sekundendifferenz zwischen einzelnen Athleten, die eben in Schlagweite für den Titel sind.
Theoretisch möglich. Wenn ich Lionel Sanders ins Gesicht geguckt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich solche Gedanken niemals machen wird. Ja. Egal um welches Geld und wie viel, welche Platzierung es geht. Und das war für mich ja fast so das Bild des Wochenendes. Lionel Sanders einfach völlig ungefährdet auf der Zielgeraden dahin läuft und eigentlich den Sieg feiern könnte. Und er aber das Gesicht zur Faust geballt auf den Zielkanal gegangen ist. Die Leute, die ihm die Hand entgegengestreckt haben, er hat die dann abgeklatscht. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie viel sich danach krank schreiben lassen mussten. Mit einer unfassbaren Aggressivität und dann das Zielbanner genommen. Und ich glaube, er hätte auch noch irgendjemanden aufgefressen, wenn ich seine Frau mit seinem Sohn da gestanden hätte. Und dann man dann ja wieder, um den Kindern keine Angst zu machen, quasi wieder der liebenswerte Vater sein muss. Der war unfassbar geladen, unfassbar emotional, richtig auf Angriff, das Messer zwischen den Zähnen und das Zielbanner genommen hat und gesagt hat, ich interpretiere das natürlich jetzt alles rein, aber das bilde ich mir ein, das sehen zu können, da war richtig so, na, habt ihr es gesehen?
Ja.
Der hat mich abgeschrieben.
Ja, ne? Einmal das und dann noch seine Grundeinstellung nach der Ironman 73 WM im letzten Jahr, die da in die Richtung ging, nie wieder Ironman. Ne? Ihr könnt mich mal, ja, ihr habt mich so verarscht und denen vielleicht auch mal zu zeigen, ne?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich, und ich meine, mit Jackson Laundry, der dann Dritter geworden ist, stand ja auch nochmal irgendwie dann, das verstehen ja mittlerweile alle, dieses Spielchen zu sagen, die Athleten zu pieksen, wer ist denn der Beste, wer wird denn der beste Kanadier am Wochenende und so weiter. Ach, da spielte viel eine Rolle und einfach aber auch dieses, das ist ja mittlerweile eine sehr gesunde Rivalität zwischen Lionel Sanders und Sam Long. Das hat ja nichts mit irgendwie, dass sie sich nicht leiden können, ganz im Gegenteil, die trainieren ja auch zusammen zum Teil und verstehen sich gut, aber können sich aneinander hochziehen, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und deswegen ist das, ich glaube, die racen wirklich tatsächlich gerne gegeneinander, und ja, um dann zu sehen, wer an dem Tag die Nase voll hat, vorne hat, nicht voll hat. Ja, einer wird doch die Nase voll haben.
Ja, also der erste Kanadier Sanders vor dem ersten Amerikaner Sam Long, dann der zweite Kanadier Jackson Laundry vor dem ersten Europäer Jelle Gains aus Belgien und dem ersten Deutschen auf Platz 5 dann Maximilian Sperl. Und da konnte man jetzt ja nicht mit rechnen. Wir haben drüber gesprochen, wenn Namen von der Größe Angert und Lange am Start sind, dass auf einmal Maximilian Sperl als Fünfter in diesem Feld der bei weitem beste Deutsche ist. Ja, also wir reden über Platz 5 bis 16.
Ja, ja, 5 beste Radzeit. Und sich dann auch festgebissen noch vorne letztendlich, um das, ich meine, wurde dann halt irgendwie kurz vor Schluss noch von Jelle Gains eingeholt, der ja die viertbeste Laufzeit hingelegt hat, der auf dem Rad ja dann doch mehr gelitten hat, als viele vorher gedacht haben. Also er ist ja auch tatsächlich als Top-Favorit gehandelt worden, weil man ja noch gar nicht so viele Eindrücke von ihm hatte, aber das ist ja oft so, ne? Dann irgendwie, dass die Kurzdistanzler dann direkt einschlagen können. Gibt es auf jeden Fall genug Beispiele. Mhm. Und das, ich meine, das ist ja bei ihm jetzt auch so. Ich glaube tatsächlich, dass das Radfahren, das muss, obwohl die Zeiten dann absolut gesehen nicht die schnellsten waren, die man jemals gesehen hat, muss das unfassbar hart gewesen sein. Mhm. Irgendwie so, weil dann auch viele ja dann auch hart gelitten haben. Ja, ich meine, Florian Angert, wenn der sagt, er kann da an der Gruppe nicht dran bleiben, ja. Mhm. Starker Radfahrer. Ja. Und also die haben das auf jeden Fall hart gemacht, glaube ich, dann. Ja. Aufgrund Temperaturen, Gegenwind, da gibt es halt verschiedene Faktoren. Jetzt waren wir nicht vor Ort. Aber man hat das immer schon ganz gut gesehen, dass es geweht hat.
Ja, ja. Was man nicht gesehen hat, sind die Leuchten, was die Abstände betrifft. Ironman hatte verkündet, dass zumindest bei den Rennen der Pro Series auch der Race Ranger zum Einsatz kommt. Und da sollte es ein Update geben, eine neue Generation von Geräten. Aber man hat kurz vor dem Start festgestellt, wir haben noch Probleme, das haut noch nicht hin, und hat es dann wieder gecancelt. Grundsätzlich, ich meine, wir haben mehrere Gespräche im letzten Jahr mit der alten Führung von Ironman gehabt, quasi mit Andrew Messick, der gesagt hat, solange das nicht ausgereift ist, kommt das bei uns nicht zum Zuge. Ja, neue Besen kehren gut. Jetzt ist Scott DeRoux neuer Chef bei Ironman, und auf einmal ist der Race Ranger auch da. Sicher auch mit ein bisschen öffentlichem und auch aus der Profiszene Druck, weil die Profis begrüßen eigentlich den Einsatz des Race Rangers, weil eben die PTO ihn auch einsetzt, weil auch die Challenge Family ihn teilweise einsetzt. Hat man jetzt bei Ironman eben nachgezogen, aber wollte eben den großen Schritt gehen zusammen mit den Neuseeländern, die das ganze System entwickelt haben, und gleich eine neue Generation an den Start bringen, und die war noch nicht reif. Kann passieren.
Ja.
Es gab ein offizielles Statement dazu von Ironman und Race Ranger mit Zitaten. Das hatte schon eine gewisse Größe, dann auch das einzugestehen. Wir haben es versucht, es hat nicht funktioniert. Und
ja, harte Nummer, aber ich glaube, die haben tatsächlich die haben so viel Rückenwind für das System, dass, dass man dann auch das dann sagen kann und sagen kann, war scheiße, aber ist jetzt halt so.
Ja, ich meine, gerade bei einem solchen System, wo ja auch das, was das System zu leisten imstande ist, offensichtlich ist für alle. Ja, das ist ja wirklich was man dann auch sieht, ja, und wir erinnern uns an die blinkenden Lichter, die wir teilweise bei gerade so Rennen, die so ein bisschen in die Dämmerung gingen oder so, man sieht es, und wenn man dann sieht, es funktioniert nicht, der Schaden wäre, glaube ich, größer gewesen, als jetzt zu sagen, sorry, wir brauchen noch ein bisschen, wir müssen an unserer Firmware arbeiten, das war letztendlich das Problem, ja, also ein Entwicklungsproblem, was jetzt nicht irgendwie an den Devices selber in der Hardware liegt, sondern wirklich in der Programmierung, da muss man nochmal nachlegen, und ich glaube, das nächste Rennen der Series ist dann auch der Ironman Texas in 3 Wochen. Haben wir vorher noch einen?
Ja, das ist eine gute Frage. Du hast Oceanside schon vorher. Boah, jetzt fragst du mich was.
Oceanside war ja.
Nein, nicht Oceanside. St. George.
St. George ist dann eine Woche nach Texas.
Ja, genau.
Ja, und von daher.
Da freue ich mich auch drauf.
Ja,
das war tatsächlich, ich habe da ja schon so ein bisschen geunkt, dass ich so, naja, wie soll ich sagen, ich habe da schlimme Szenen auf uns zukommen sehen, irgendwie mit den Überholmanövern bei der Anzahl der Profis und so weiter und so fort. Das ist, soweit man es dann sehen konnte in der Übertragung, weitestgehend ausgeblieben. Es gab halt diesen einen Anstieg an dem, wo es dann auch wirklich ein bisschen steiler wird, was wirklich als Berg durchgeht. Und da musste ich tatsächlich so ein bisschen die Augen zumachen, weil ich es nicht ertragen konnte irgendwie. So, da war halt, da konnte man halt wirklich sehen, okay, jetzt fahren sie erstens, weil es so steil wird auf einmal, fahren sie alle aufeinander auf, die sind dann 2 Meter auseinander gewesen, weil es einfach bergauf war. Dann sollte es ein Überholmanöver geben von Maximilian Sperl, der angesetzt hat, Sam Long zu überholen. Lionel Sanders hinterher, dann ist Maximilian Sperl aber nicht vorbeigekommen, hat dann irgendwann gemerkt, oh Kacke, das wird nichts. Sam Long ist zu schnell vorne. Ja, dann musst du ja vorbei, ansonsten ist es auf jeden Fall eine Zeitstrafe. Und Lionel hat auch schon angesetzt zum Überholen, konnte aber jetzt ja auch nicht vorbei, ne, ging halt nicht mehr. So. Und dann haben sie, es sah zumindest so nach aus, also haben sie sich so stillschweigend wieder eingeordnet irgendwie und gesagt so, ja, daneben, also die Schiedsrichter sind daneben gefahren, du hast es auch gesehen. Und in dem Fall fand ich es eigentlich auch ganz gut, dass sie einfach gesagt haben so, okay, es ist kein Schaden entstanden in dem Sinn, weil niemand sich durch quasi das Ransaugen und so, es hat sich keiner einen Vorteil verschafft. Die alte Ordnung ist bestehen geblieben. Am Berg spielt Windschatten eh keine Rolle. In Gottes Namen, fahrt einfach weiter.
Ja, ja. So. Aber auch in dem Zusammenhang jetzt bekommt die Zeitstrafe auch wieder eine andere Bedeutung, weil die Uhr tickt weiter. Und es kann ja durchaus sein, dass man so einen großen Vorsprung hat als Zweiter, als Drafter hinterm Ersten und die anderen sind 10 Minuten dahinter. Und man sitzt seine Zeitstrafe ab, behält aber seine Platzierung. Aber hier ticken die Sekunden.
Du malst hier, hier marktwirtschaftliche Sachen an die Wand.
Ich bin nicht Ironman CEO, aber Sprung Medis CEO, ich darf das. aber wie gesagt, jede Sekunde zählt, ne? Und das sehen wir eben, wenn wir jetzt mal auf das Männer-Tableau gucken. Es war eine Mitteldistanz, 2.500 Punkte gibt es für eine nicht WM-gekrönte Mitteldistanz. Und dann gibt es eben für jede Sekunde Rückstand einen Zähler weniger. Das heißt, Sam Long mit einer Minute 11 hat dann 2.429. Und wenn wir da mal ein bisschen tiefer gucken, Platz 10, Joe Skipper, wir haben ihn erwähnt, hat noch 1.811 und unser deutsches Trio hat so um die 1.600 Punkte. Und da sehen wir gleich bei den Frauen, da geht es gewaltig mehr auseinander, weil es einfach eine Überfrau gab.
Ja, genau.
Wollen wir da mal hinschauen?
Ja, da schauen wir gerne mal hin zu den Frauen. Über Sam Long sprechen wir gleich noch. ganz ehrlich, das Rennen bei den Frauen ist wirklich schnell zusammengefasst und zwar auch wirklich im Vorfeld konnte man im Prinzip schon die Frage aufwerfen, wer bitteschön soll denn Taylor Nipp, wenn sie in Topform ist, schlagen? Natürlich gibt es da auch Namen, wo man sagen kann, irgendwie so, oh, die sind auch gut in der einen oder in der anderen Disziplin und da hat man auch schon gute Rennen gesehen und haben auch schon Rennen gewonnen und so weiter. Aber es kam, wie man das vorhersehen konnte, Taylor Nipp schwimmt fantastisch und dann hat sie sogar so lange Zeit, sagen wir mal so, rumzudaddeln in der Wechselzone, dass sie einer ihrer größten Konkurrentinnen noch eine Minute Vorsprung wieder gönnen kann, weil sie sich Socken anzieht und Handschuhe und das auch alles lange dauert und so weiter. Du hast es auch schon gesehen live irgendwie, so, ne, wo man sich fragt, was macht sie denn?
Ja.
So, ne? Aber wer kann, der kann und sie kann sich das leisten, denn sie hat quasi nach wenigen Kilometern nicht nur alle wieder eingeholt, sondern auch schon wieder einen Vorsprung rausgefahren, der dann so absurd wurde, so absurd groß, dass es eigentlich ja dazwischen schon ja rum war. Und als sie dann anfing, auf einmal die ersten Profimänner zu überholen, die 3 Minuten vor den Frauen gestartet waren, ja, da war die Machtdemonstration einfach komplett. Und das alles wäre ja schon für die Konkurrenz schlimm genug, wenn Taylor Nipp nicht auch noch so fantastisch laufen würde.
Ja, ja.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, sie gewinnt das Ding halt mit unfassbarem Vorsprung über 10 Minuten.
Ja. Ja, und eben mit einem Vorsprung 2.500 Punkte für Nipp und jetzt bin ich wieder bei den Punkten 1.846. Was ist das für eine Diskrepanz? Ja, und wie skaliert sich das runter? Wir haben eben gesprochen über Joe Skipper, der für seinen 10. Platz noch was hat er bekommen, 1.811 Punkte bekommen hat. Auf Platz 10, gab es bei den Frauen jetzt nach 824 Punkte.
Ja.
Da kann man jetzt diskutieren, wie gerecht ist so ein System, wenn du eine Überfrau hast. Ich meine, das hat ja Dimensionen wie eine Paula Newby-Fraser, wie eine Chrissy Wellington, wie eine Daniela Rief in ihren besten Zeiten, wo einfach diese Dominanz so gigantisch ist. Aber hier hat diese Dominanz in einzelnen Rennen eben eine enorm größere Auswirkung auf ein Gesamtkonstrukt einer Pro-Series. Ne?
Ja, vor allen Dingen, vielleicht habe ich jetzt auch einen falschen Gedanken, aber es ist ja davon auszugehen, dass Taylor Nipp irgendwie in der Series dann überhaupt gar keine Rolle spielt. weil sie ja sich auf die Olympischen Spiele und danach auf die T100 konzentrieren wird müssen, denn da ist sie ja vertraglich gebunden. Was immer sie dann auch noch macht, am Ende des Jahres, aber da hat sie schon noch Rennen zu absolvieren, sagen wir mal so. Nicht so viele wie andere, wenn sie in der Olympia-Geschichte mit drin steckt.
Ja, ja.
Und vielleicht hat sie auch, wer weiß, was sie alles noch für Pläne hat, wo sie überall teilnehmen will. Aber Fakt ist, bei jedem Rennen, bei dem sie an den Start geht, können eigentlich alle anderen vergessen,
Punkte zu sammeln. Genau, und das ist jetzt, ich meine, wir haben auf Platz 2 eine Emma Pallant-Brown, wir haben auf Platz 3 eine Paula Finlay, die aber richtig abgestraft wurden, was die Punkte betrifft, weil jetzt natürlich bei irgendeinem anderen Rennen, wo kein starkes Starterfeld ist, aber die erste trotzdem 2.500 Punkte kriegt, ne, die müssten eigentlich ja darauf plädieren, wenn Taylor Nipp nicht eine gewisse Anzahl XY-Rennen zusammenkriegt, dann muss die aus der Wertung genommen werden, damit eine Emma Pallant-Brown immerhin noch die 2.500 Punkte bekommt und eine Paula Finlay dann eben 60 Punkte weniger.
Das ist das, was ich am Anfang meinte. Das kritisieren halt die Kritiker als zu einfach. Ne? Also man kann sich das einfach machen, aber man kann es sich auch zu einfach machen.
Ja, aber es ist eben ein System, was andere taktische Spielchen hervorbringen wird. Und das macht's doch spannend. Das ist doch schön.
Ja.
Oder?
Ja, aber abgesehen davon ist ja auch nichts, was man ihr jetzt vorwerfen könnte.
Nein.
Und das ist einfach auch fantastisch zu sehen. Ich meine, dass sie da, die führt halt in der T2 noch ein Interview und ärgert sich darüber, dass sie den Radstreckenrekord jetzt nicht alleine hält, weil sie ihn genauso schnell war wie Daniela Rief. Sie ist noch davon ausgegangen, dass sie langsamer war zu dem Zeitpunkt. Und das ärgert die dann wirklich. wenn die so, und da sind ja keine Gurken rumgefahren, Paula Finlay hat einen Zeitfahrtitel, ne?
Mhm.
Das ist ja wirklich, und auch Fenella Langridge ist stark.
Mhm.
Und wenn die da so deklassiert hat und trotzdem nicht an Daniela Rief vorbeigekommen ist, aus 2019 war es, glaube ich, ihr Streckrekord, das war schon an dem Tag, war das schon brutal.
Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen sentimental, weil uns eine Geschichte nicht mehr begegnen wird in diesem Triathlon-Leben. Wir werden keine Ironman-Weltmeisterschaft mit dem Duell Nipp gegen Rief mehr sehen.
Nee.
Wahrscheinlich nicht. Ne? Und das ist so schade, weil ich glaube, wir sind gerade da am Rande einer Wachablösung. Und das wäre doch, ich meine, wir haben drüber geredet damals, wer ist der GOAT? Und wir haben alle auf das finale Duell Blumenfeld gegen Frodeno gewartet.
Ja.
Und wir müssen mal mit ihr reden.
Ja, und vor allen Dingen Taylor Nipp ist erst 26, ne?
Ja.
Und auf dem Best, also ja, man muss noch nicht zu früh, aber ich meine, ist halt Weltmeisterin, das hat sie schon, also da, deswegen das kann ihr auch schon niemand mehr nehmen, aber wo das noch hinführen kann, das wird schon spannend.
Ja.
Einfach bei einer Athletin, wie gesagt, da kann ich mich auch nur wiederholen, ich finde, das hat man in Lahti schon, habe ich mir die Frage schon gestellt, wer soll die schlagen auf der Distanz, und ja, die Frage stellt sich jetzt umso mehr.
Ja, ne? Was wir sagen können, wenn wir so das Frauentableau angucken, es ist sehr gespreizt, aber es fehlen auch viele große Namen, die wir vorher in Miami gesehen haben, die wir an anderer Stelle sehen werden. Die Saison ist noch frisch, da wird sicher noch viel Bewegung drin sein.
Ja, aber man kann trotzdem, finde ich, schon an den Abständen, und gerade eben zu Emma Pallant-Brown, die auch jetzt noch einen Crash hatte und so, aber auch eine fantastische Laufform hatte, die sie auch hier gezeigt hat, beste Laufzeit, trotz der Umstände. Und auch eine Paula Finlay, die ja auch nicht schlecht drauf ist, ne? Also wo man auch sagen konnte, so, ja, also die ist in Miami Vierte gewesen. Obwohl auch da viele gefehlt haben. Aber das gibt's ja immer. Also jetzt müssen wir nicht erwarten, dass wir immer alle gegen alle vergleichen können. So, ne? Aber selbst da, also was ich eigentlich nur sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, der Rest vom Feld war gut genug, dass man nicht diese Riesenabstände, oder wenn diese Riesenabstände zustande kommen, dann zeigt das umso mehr, wie stark Taylor Nipp war.
Ja, ja, genau.
Das war schon ganz schön beeindruckend.
Ja, was haben wir noch, was ist noch hängen geblieben aus? Also wir machen ja nach jedem großen Rennbericht auf Triathlon Plus oder nach jedem großen Rennen da sammeln wir uns in der Redaktion und überlegen, was ist hängen geblieben, was sind unsere 5 Takeaways. Das findet ihr dann immer auf trimark.de. Das ist dann ein Teil unserer Analyse. Ja, was haben wir noch so?
Ja, ich würde schon sagen, das ist schon, wir sind schon ganz gut dabei gewesen. Wir haben das schon ganz gut analysiert.
Ja.
Und Also ich würde noch hinzufügen wollen, irgendwie tatsächlich, Ironman bleibt spannend. Also es ist jetzt nicht rum, sagen wir mal so. Und auch dieses Serienformat fügt, und da haben wir eben jetzt schon viel drüber gesprochen, fügt dem halt auch nochmal eine neue Komponente hinzu.
Ja.
Also was ich meinte irgendwie so, ja, wir sehen uns in Oceanside. Ja. Nicht, sag schon wieder Oceanside, in St. George. Und da kommt ja das nächste Rennen, was quasi schon wieder dafür prädestiniert ist, dass es da so geile Duelle gibt. Auch mega schwerer Kurs und so weiter.
Das, ja, ist schön. Ja, also wenn wir uns nochmal die Chronologie ins Auge rufen, Ironman hat völlig überraschend, niemand hat davon irgendwas geahnt, diese Pro Series gelauncht, so ein bisschen präventiv als Abschirmung gegenüber der PTO, ja, die dann auch erstmal ein bisschen in Schreckstarre war, das ja auch offen zugegeben hat, dass man natürlich auch da überrascht war, dass Ironman jetzt diesen Vorstoß macht, dann aber ordentlich nachgelegt hat, ja, mit der T100 Triathlon World Tour. Und ich glaube aber auch so ein bisschen, dass die Pro Series, auch mit dem ganzen Branding, mit der Website und so, nicht die gewesen wäre, wenn die PTO nicht nachgelegt hätte. Ich glaube, Ironman hat jetzt auch, nachdem sie Anstoß hatten und die PTO nachgelegt hat, hat Ironman jetzt auch wieder ein bisschen draufgelegt. Und wir wissen auch aus der Übertragung von Miami, bei der PTO ist auch noch viel Luft nach oben. Da reden wir gleich drüber, was als nächstes kommt. Und das ist so gut für die Entwicklung des Sports, was sich da gerade alles tut, ja, dass man einfach auch nicht mehr sagen kann, nee, wir sitzen den Race Ranger aus, ne? Also,
ja,
also das ist gut, das macht Spaß.
Ja, genau. Also ich würde das auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall erstmal Spaß. Die Auswirkungen würde ich jetzt aber schon so, indem ich die Zeigefinger hochheben und sagen, sind noch nicht absehbar.
Ja.
Da,
ja,
lass uns erstmal,
ja,
noch mal eine, ja, Saison abwarten, ob wir das dann immer noch alles so gut finden am Ende der Saison. Möglicherweise ja, möglicherweise tun sich da auch dann, werden Schwächen deutlicher. Oder keine Ahnung, wenn, nee, ich will jetzt nicht zu sehr zu sehr unken, aber was das dann bedeutet, wenn man quasi zu Rennen gezwungen ist, die man eigentlich nicht machen will, aber vertraglich gebunden und so weiter. Das wollen wir dann am Ende des Jahres bewerten.
Das ist wohl wahr, ne? Ich glaube, wir müssen gerade ein bisschen runterkommen, uns erholen, und ich habe dafür einen nächsten Werbepartner. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Pillar Performance. Für diejenigen unter euch, die neu sind, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte helfen euch bei ganz vielen verschiedenen Körperfunktionen, die wichtig sind für euren Sport. Da geht es um die Erholung, die Immunität, die Energiebereitstellung. Es geht um Entzündungsprozesse, die man behandeln will. Und das Ganze ist ausgerichtet für Leistungs- und Breitensportler. Ganz einfach gesagt, handelt es sich bei den Pillar-Produkten um Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, die Ziellinie zu erreichen. Und zum Erreichen der Ziellinie gehört natürlich auch, dass man gesund an den Start kommt, damit ihr euch bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Eines der Produkte ist da beispielsweise das Triple Magnesium. Da gibt es viele Profis, die da gute Erfahrungen mitgemacht haben. Zum Beispiel Frederik Funk oder Jan Frodeno. Die haben auch dann nachweisen können mit ihren Uhren, dass sich ihre Erholungswerte verbessert haben. Das lässt sich dann zum Beispiel an Faktoren wie der Herzfrequenzvariabilität ablesen. Und das Beste daran ist, dass das Ganze auch noch köstlich schmeckt. Es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen wie Ananas, Kokosnuss, wie eine Beerenvariante, die man sich abends einfach im Shaker aufschüttelt, 30 Minuten vor dem Schlafengehen zu sich nimmt, trinkt, und dann soll man einen guten Schlaf haben und sich in diesem Schlaf gut erholen und gut vorbereiten für die nächsten Trainingseinheiten. Wer Pillar ausprobieren möchte, der geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Also pillarperformance.eu, Code TRIMAC ohne Bindestrich, mit großem T und großem M, und es gibt 15% Rabatt auf die Bestellung. Und wie unser anderen Partner findet ihr auch die Informationen dazu in den Shownotes. Ja, nun habe ich unsere Reihenfolge ein bisschen durcheinander geworfen, aber wir bleiben in den groben Zügen in der Chronologie und wechseln den Kontinent, wechseln von der Westküste Amerikas in den asiatischen Raum, da wo es wahrscheinlich kein Kälterennen geben wird. Wir gehen nach Singapur.
Ja, das kann man, glaube ich, so direkt in den Raum werfen. Die Bedingungen sind das, was im Moment gerade am meisten diskutiert wird. Aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, finde ich persönlich das ganz spannend, mal darüber zu sprechen, dass man jetzt schon so die ersten Auswirkungen des Seriencharakters sieht. Also ich finde, also vor Miami haben wir gesagt, so, oh, das dauert und der Saisonauftakt und hin und her. Und man hat sich dann so fokussiert auf Miami. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat irgendwie einer geschnippt und jetzt ist quasi das nächste Rennen da.
Ja.
Und ich frage mich, wie das wohl für die Athletinnen und Athleten ist, wenn auf einmal dann da Singapur steht und du auch gesagt hast, so, ah ja, ich muss das irgendwie machen, weil an den anderen kann ich nicht quasi. Also du hast dir das so zusammengebastelt und hast gesagt, okay, Singapur steht auf meiner Liste. Mhm. Und jetzt hast du schon ein Ergebnis hinter dir und das war entweder besonders gut oder besonders schlecht. Und jetzt ist auf einmal wieder, ist so ein Rennen auf einmal dran, was ohne jetzt alle Locations und alle Wettervorhersagen machen zu können, wahrscheinlich ja zu den härtesten auf dieser Tour gehören wird. Und da frage ich mich so, da würde ich gerne mal reingucken bei dem einen oder anderen, wie die sich so dabei fühlen. Also ich meine, die Posts, die man so sehen kann, irgendwie so auf Instagram, das wissen wir ja auch, die sind alle vertraglich verpflichtet, die müssen so und so oft irgendwie zu jedem Rennen Post absetzen und deswegen gibt jetzt jeder Profi irgendwie bekannt on my way to und dann sieht man irgendwelche Flugzeugbilder und so weiter und dann bin ich irgendwann angekommen in meiner Location und dann hat man die erste Heat Prep und so, hat vielleicht davon noch ein Bild zu Hause gemacht, wie man in der Sauna war oder in was weiß ich für Wärmekammern und Ventilator ausgestellt und Schweißpfützen und was man nicht alles sehen kann. Und jetzt geht's zur Sache und ich finde das ganz, ganz interessant, dass wir eben jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt schon haben, erstens haben wir schon mal ein Rennen in Singapur gesehen im letzten Jahr und wir hatten jetzt den Auftakt in Miami und da finde ich, da stellen sich halt so verschiedene Dinge wie, dass man die Strecken besser einordnen kann, man kann vielleicht die Personen besser einordnen und man kann auch vielleicht schon was über die Bedingungen sagen und das finde ich kommt jetzt ganz gut rüber, dass das eben, das wird uns jetzt öfter begegnen dieses Jahr. Das finde ich ganz, ganz, ganz cool, dass man halt da schon so drüber nachdenken kann und egal über wen wir gleich sprechen, wir haben noch so ein paar Fragen, wo ich so wissen, deine Einschätzung mal brauche. Wenn wir dann über die Frauen und über die Männer reden, die sich dann da battlen wollen im Einzelnen, dass irgendwie alle eine Geschichte mitbringen schon. So, entweder hat man in Miami sehr, sehr gut performt, dann gilt es zu beweisen, dass man keine Eintagsfliege ist oder auch im Fall von Ashley Gentle zum Beispiel, die jetzt nicht dabei war, dass man da sagen kann irgendwie so, ja, aber kann sie denn dieses Jahr das wiederholen? Ist sie denn zu Recht die Königin der 100 Kilometer und so weiter und solche Dinge? Oder es hat da eben überhaupt nicht funktioniert, das, was wir vorhin schon gesagt haben, ne, war nicht das, für was ich gekommen bin. Und auf einmal steigt der Druck. Ne, auf einmal steht da jetzt ein Rennen, wo du performen musst, das dir vielleicht nicht liegt, wo du aber sagen musst, so, ja, bleibt mir aber nichts anderes übrig. Wenn die Tour mein Ziel ist dieses Jahr, dann muss ich jetzt aber mal ran. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Singapur.
Ich war nie da, ich bin nur mal irgendwie durchgereist durch den Flughafen. Ich habe aber jetzt, als ich aus dem Urlaub zurückkam, auf dem letzten Flug, ich musste noch eine Zwischenübernacht in Zürich machen, saßen Leute um uns zu, die aus Singapur kamen und sagten, oh, boah, es war heiß.
Ja, vielleicht können wir da gleich mal bei bleiben. Ich meine, das ist jetzt gerade aufgepoppt und in den letzten Tagen, es ist so um die 32 Grad soll es werden, mit absurder Luftfeuchtigkeit dabei.
Das ist es, was halt killt dann.
Ja, und werden schon die ersten Stimmen laut oder auch, wenn ich es richtig verstanden habe, nach irgendwie Rulebook von World Triathlon, dass man das im Auge haben muss, die Temperatur und so weiter, ob da möglicherweise sogar Einschränkungen irgendwie stattfinden, also ob es zu heiß werden kann. Und das fand ich ganz spannend, irgendwie, wie das auch kommentiert wird. Miranda Caffrey hat zum Beispiel unter den Post gehabt oder geschrieben, 32 Grad, hey, das ist Sommer Racing.
Ja.
So, ne? Über was regt ihr euch auf? Ruth Essel aber zum Beispiel hat gesagt, also ohne quasi rumheulen zu wollen, hat sie gesagt, dass sie die Bedingungen, die sie da vorfinden, viel, viel härter seien als das, was es jemals auf Hawaii oder auf Cozumel gegeben hat. Und dass man das auch im Hinterkopf haben muss. Also dass, wenn man von 32 Grad redet, dass das gefühlt halt über 40 sind.
Ja.
Und eben mit diesen fiesen Bedingungen. Und ich meine, Das kann ich ja mal zurückgeben an dich. Ich meine, du hast Hawaii ja in allen Bedingungen geredet. Ich weiß, nur die ganz Alten reden immer von harten Bedingungen, die es früher gab. Und in den letzten Jahren war es irgendwie immer so, es war auch nicht so hart wie früher. Aber war es denn früher härter?
Ich habe selber so das Gefühl, dass es eine langfristige Akklimatisation gibt. Ich war jetzt 23 Mal auf Hawaii. Ich habe das früher härter empfunden, wärmer empfunden. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Frage ist der Gewöhnung über viele Jahre, weil man weiß, was einen erwartet. Dass man
nicht mehr so geschockt ist.
Genau. Oder ob es irgendwie auch eine Sache des fortschreitenden Lebensalters ist, dass man anders mit diesen Bedingungen klarkommt. Was ich auf Hawaii sagen kann, ist, dass wir lange kein richtig hartes Windrennen mehr hatten. Ja, und das sehen wir auch an den Zeiten, die in den letzten Jahren. Es gab ja strenge Rekorde ohne Ende, auch bei den Age Groups und so. Und du hast auf Hawaii immer den Faktor noch der Sonneneinstrahlung, ja. Meistens zieht es ja nachmittags zu und man läuft doch eher bei bedecktem Himmel. Das hat man mal so. Man hat ja auch Hawaii keine 40 Grad. Ja, das sind ja auch hohe 20er Gradzahlen mit entsprechender Luftfeuchtigkeit. Und jeder, der auf Hawaii war, der weiß, wenn das da mal richtig geregnet hat, dann ist es danach unerträglich, weil einfach die Luft so richtig schwer ist, ja. Und das scheint in Singapur eher so gegeben zu sein. Und ich weiß auch nicht, wie, jetzt ist Singapur natürlich auch irgendwie eine Metropole mit viel Schifffahrtindustrie, wie dann die Luftbedingungen tatsächlich sind. Ja, also,
Also Ruth Essel sagt Katastrophe.
Aber es sind 20 Frauen, 20 Männer und die Bedingungen sind für alle gleich. Ja? Und man muss eben da entsprechend, und das ist sicher ein Trend gewesen in den letzten Jahren, sich entsprechend auch vorbereiten. Ja? Und das haben wir halt gesehen, das kam ja mit den Olympischen Spielen in Tokio, wo es dann ja eigentlich noch harmloser war, als es befürchtet wurde. Aber da haben sich ja unheimlich viele Sportler aus unterschiedlichsten Disziplinen Gedanken gemacht, wie man denn damit umgeht mit dieser Hitze. Man hat ja sogar den Marathon nach Sapporo verlegt auf eine nördliche Insel, um einfach dieser Hitze zu entgehen. Und wir kennen Dinge wie Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Mittleren Osten, wo einfach die Bedingungen richtig heftig waren. Aber man weiß es, wie es im April in Singapur sein kann und höchstwahrscheinlich sein wird. Und man hat diesen Termin verkündet und es hatten alle Zeit, ihre Hausaufgaben zu machen. Und wenn jetzt für den einen die Hausaufgabe darin besteht, kurz vorher bei kühleren Bedingungen in Kalifornien zu starten, hat er vielleicht da nicht die beste Vorbereitung, aber das werden wir halt sehen.
Ja, das ist das Ding bei Sam Long, bevor wir gleich zu den Männern halt kommen, ist, dass der gerade ein Athlet ist, der schon oft genug gezeigt hat, dass er mit heißen Bedingungen sehr, sehr gut zurechtkommt. Also das ist, ich glaube, das ist einer, den das nicht schreckt. Ich meine, der wohnt halt in der Wüste und wird da genügend Zeit haben, sich quasi einfach daran anzupassen, indem er sein Training ganz normal abhält.
Ja.
Also von daher, ja, interessant. Ich meine, ich finde halt, was halt letztes Jahr ja auch hängen geblieben ist, und das wird dieses Jahr, glaube ich, auch eine Rolle spielen für das Rennen, ist irgendwie so, was ist mit dem Schwimmen, ne? Also letztendlich haben die im letzten Jahr, also vor allen Dingen im Männerrennen, haben die, sagen wir, es ist echt gebummelt im Wasser. Also die haben einfach, man hatte so den Eindruck, da herrscht irgendwie so ein Nicht-Angriffspakt, weil das ist so warm gewesen, irgendwie 29 Grad, ist auch, glaube ich, dieses Jahr wieder angesagt, irgendwie Wassertemperatur. Das ist einfach was, wo man vielleicht, da kann ich nichts zu sagen, weil ich kann nur eine Geschwindigkeit schwimmen, aber da keine Attacken setzt. Weiß nicht, kannst du mal einschätzen, was glaubst du, hat das die Wassertemperatur für einen Einfluss?
Naja, ich glaube, die wollten einfach alle kein Wasser schlucken, weil sie Angst hatten, dass sie davon krank werden. Ne?
Ja, aber ob man schnell schwimmt oder langsam?
Ja, also ja, was hat das für einen Einfluss auf eine taktische Gestaltung beim Schwimmen? Hat es einen Einfluss? In dem Bereich glaube ich nicht mehr so viel. Es geht in unteren Bereichen, wo es dann eben darum geht, Neo oder nicht. Das mag
gut, das ist eher rum, ja,
auf taktische Geschichten haben. Aber um da jetzt mal wieder den Vergleich zu Kalifornien zu ziehen, hier geht es um Platzierung und Punkte. Was vielleicht auch dazu verleiten könnte, wenn man einen Athleten auf ähnlichem Niveau hat, dass es vielleicht eher so eine Art Nicht-Angriffspakt gibt, um es am Ende auszufechten, damit nicht alle so lange. Nein, es sind Profis. Nein,
ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es war letztes Jahr, das war deutlich. Ich meine, da waren so viele gute Schwimmer und keiner hat irgendwie das gemacht, was er normalerweise gemacht hat.
Ja.
Und da bin ich echt gespannt, ob das dieses Jahr, ob die sich das wieder und sagen einfach, vielleicht sagen, also der Radkurs, und das ist jetzt, wo man ihn einmal gesehen hat in Action, weiß man das, ist halt einfach auch brutal. Mhm. Da irgendwie, es kommt halt nach eben diesem warmen Schwimmen eben dieses ständige Auf und Ab über die Brücken mit Anstiegen, mhm, mit wirklich technischen Abschnitten, wo enge Kurven sind, die teilweise nach schnellen Abfahrten folgen und so weiter. Wir erinnern uns an Gustav Iden, letztes Jahr gestürzt da in der einen Kurve und so weiter. Das wollen wir natürlich alles nicht sehen, aber das wird selektiv oder da wird es genügend Möglichkeiten geben, dass man da für Action sorgt,
ja,
und für, dass man sich separieren kann und so weiter. Vielleicht ist dann das Schwimmen nicht die erste Priorität, sagen wir mal so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es dieses Jahr auch anders. Die Leute sind ja da, also Sam Laidlaw könnte schnell schwimmen und schneller als alle anderen schwimmen, wenn er mag. Werden wir sehen, ob er will.
Ja.
Schauen wir mal. Mhm. Vielleicht bevor wir gleich einmal drauf gucken, wer denn überhaupt die Protagonistinnen und Protagonisten sind. Einmal nochmal zum Ablauf. Also die Strecken sind mehr oder weniger gleich wie letztes Jahr. Also Radkurs hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert, aber es führt trotzdem alles da, ja, durch die gute Stube, kann man sagen, irgendwie.
Spektakulär flach ohne Zuschauer.
Ja, flach ist halt eben die Frage. Wirklich flach ist das nicht. Also ich weiß, dass es irgendwie so Diskussionen über die Höhenmeter gibt, weil das kennt jeder irgendwie, dass wenn so Brücken und so weiter sind, ist GPS auch nicht immer alles so genau. Aber das ist natürlich kein bergiger Kurs, aber wir wissen es ja von hier auch so Autobahnbrücken können wehtun. Und die sind da mit Sicherheit auch enthalten. Also richtig, es ist auf jeden Fall kein so ein Drückerkurs, der einfach irgendwie immer nur geradeaus geht und du sagst irgendwie so, ich muss jetzt draufdrücken, sondern hier ist halt wirklich, sind Radfahrfähigkeiten gefragt. Mhm. Ganz, ganz eindeutig. Und das macht den dann halt, glaube ich, auch so hart. Und vor allen Dingen auch, weil die richtigen Leute dabei sind, die das auch dann da ausballern können. Mhm. Wir werden sehen. Das Rennen der Frauen am Samstag. Die Frauen, ich hoffe, jetzt sehe ich keinen Quatsch. Ja, die Frauen fangen an. Und die Männer am Sonntag um 8 und 9 Uhr Ortszeit. Oh, ja, nochmal sortieren. Deutsche Zeit, Übertragungszeit. Das, was wichtig ist.
Ja.
Das kommt nämlich im Fernsehen. Eine Neuerung, also in diesem Fall, Eurosport 1, Free TV,
ja,
kein Abo nötig, ganz normal einschalten und Spaß haben. Ja, ist auch was Cooles, ich finde das gut, letztendlich, wenn die Betriebswirtschaftler, würde ich sagen, nee, die finden das besser, wenn das im Pay-TV kommt, weil ja auch was ausgeschüttet werden muss, aber Eurosport hat die Rechte und das haben wir ja auch gesagt, die versuchen das auch immer mal wieder ins Free TV auch reinzubringen. Passt halt nicht immer, weil sind auch andere Sportarten, die bedient werden müssen und da kommt es halt wirklich auf die Übertragungszeit drauf an. Mhm. Und in diesem Fall passt es aber und deswegen wird man halt den deutschen Kommentar auf Eurosport 1 im ganz normalen Fernsehen sich angucken können.
Ja.
Schön zum Frühstück. Für mich nicht so gut, weil ich unterwegs bin, aber ja. So.
Ja, wen sehen wir denn zum Frühstück?
Ja.
Du hast gesagt, die Frauen. Schauen wir uns als erstes mal an.
Ja.
20 an der Zahl, eine Deutsche darunter. Anne Reischmann steht auf der Startliste, keine Anne Haug und keine Laura Philipp.
Ja, und noch ganz viele andere nicht. Mhm. Seien wir so ehrlich, also bevor wir gleich mal eben einmal, man kann es ja wirklich fast einmal aufzählen, wer dabei ist, aber lohnt hier mal einen Blick darauf, wer nicht alles dabei ist. Und das ist Anne Haug, Taylor Nipp, über die haben wir schon gesprochen, Laura Philipp, Katrina Matthews, Paula Finlay, Daniela Rief, wen habe ich noch vergessen? Sky Mönch, Tamara Jewett, Holly Lawrence, Tyler Spivey, Flora Duffy, alles Namen, die unter den angekündigten 20 sind, aber jetzt eben nicht dabei. Das heißt, es wird mächtig aufgefüllt mit Wildcards. Und ja, deswegen ist es tatsächlich, und da können wir ja mal drüber diskutieren, meine Meinung bei den Frauen ja deutlich weniger Tiefe im Feld als bei den Männern, die wir nachher ja noch diskutieren.
Ja.
Interessanterweise, und da sieht man, dass jedes System irgendwo an seine Schwächen kommt oder an seine Grenzen kommt, ist die Stärke des Feldes, die ja bei der PTO immer eine Rolle spielt, bei den Frauen höher als bei Männern. Obwohl das, glaube ich, niemand bezweifeln wird, dass das Männerrennen durchsetzt ist von mehr Siegkandidaten. Aber da sich die eben daraus speist, wie die Platzierung in der Jahreswertung ist, ist halt, wenn Ashley Gentle und wenn Lucy Charles Barkley dabei sind, dann ist die Chance schon mal hoch, dass es ordentlich Punkte gibt.
Ja.
Deswegen ist das nun mal so. Kann man gut finden oder nicht. Irgendwie, ich habe es gerade gesagt, ein Problem wird es immer mal irgendwie auftauchen können. Mhm. In diesem Fall ist das aus meiner Sicht halt so, dass irgendwie der Triathlon-Menschen nicht Sachverstand, sondern so das Gefühl, das Bauchgefühl sagt, dass das Männerrennen ist stärker besetzt als das Frauenrennen.
Ja.
Aber wir sind bei den Frauen. Also, komm, wir lesen sie einmal ganz kurz vor. Ashley Gentle, Lucy Charles Barkley, India Lee.
Siegerin der Premiere.
Ganz genau. Mhm. Chelsea Sodaro, Imogen Simmons steigt ein in die Serie, Marjolaine Pierret, Amelia Watkinson, Lucy Byram, Ellie Salthaus, Jocelyn McCauley, Anne Reichmann, Hayley Tura, Lotte Wilms, Els Wisser, Radgar Kahlefeld, Kaidi Kivu.
Ja, ich habe mich eben auch gefragt.
Ja.
Ja, ne? Also,
Ja. Rebecca Clark, Lucy Buckingham, Anna Bergsten und Pamela Oliveira.
Ja.
Und tatsächlich bei der einen oder anderen muss man sich fragen.
Das sind Namen, die man nicht in der Weltspitze verortet. Ne? Also die man nicht in den Top 20 der Welt verortet, sondern die schon aus den Tiefen des zur Verfügung stehenden Feldes dann dazugeholt
werden. Ja, oder sich halt irgendwie über irgendwas qualifizieren, sagen wir mal so, ne? Die irgendwo, ja, mal irgendwo aufgepoppt sind oder in irgendeiner Disziplin besonders gut sind oder so.
Ich meine, wir haben ein paar Hochkaräterinnen drin. Ashley Gentle, Lucy Charles Barkley, India Lee hat gezeigt, dass sie es kann. Chelsea Sodaro war Ironman-Weltmeisterin.
Ja.
Aber die Liste derer, die du vorgelesen hast, wäre das bessere Starterfeld gewesen.
Ja. Das ist jetzt auch gemein. Dafür sind ja tatsächlich hier auch tatsächlich und also eben gerade mit Ashley Gentle und Lucy Charles Barkley auch zwei Namen dabei. Wir sind auch anspruchsvoll geworden.
Ja,
sagen wir es
ja
mal so, wie es ist durch die Felder. Früher hätten wir gesagt so, boah, hier, ja, ne? Also gerade wenn ich die ersten fünf oder sechs aufzähle, da wäre schon genug dabei gewesen für so manchen 70-3, dass wir uns darüber unterhalten hätten.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, dass man dann sagt irgendwie so, ja okay, wenn der Anspruch ist, sind immer alle da, was natürlich nie sein kann, aber es ist jetzt hier schon ganz schöner Aderlass. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich die, und das sind dann die, wenn man bei der PTO das vorliest, tauchen sie ja im Ranking auf, wie sie gerankt sind. Letztendlich sind das auch die Namen, wo ich denke, wenn man runtergeht bis Chelsea Sodaro beziehungsweise Imo Simmons, dann kann man auch schon fast würfeln nicht, aber es sind, man könnte gute Argumente für viele Szenarien finden, sozusagen, wer wo auf welchen Platz kommt, so dazwischen drin. Da bin ich wirklich gespannt. Ashley Gentle, Vorjahressiegerin, gibt keinen Grund an ihr zu zweifeln.
Mhm.
Wobei ich letztes Jahr gesagt habe, wenn Anne Haug dieses Missgeschick mit dem Schlauch nicht passiert wäre, hätte Anne Haug gewonnen.
Ja.
Aber das ist natürlich böse, weil sie sich nicht dagegen wehren kann und ich das einfach so sagen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas für sie eine Rolle spielt. So, dass jetzt alle über irgendwie, ne, jetzt auf einmal India Lee wird auf einmal gepusht, die ja wirklich beeindruckend Lucy Charles Barkley geschlagen hat, muss man auch sagen. Lucy Charles Barkley aber im Nachhinein gesagt hat, oder beziehungsweise ihr Coach auch Dan Orang gesagt hat, alles cool, wir sind sehr, sehr weit für da, wo wir jetzt nach der Verletzung sein können, ne? Also im übertragenen Sinne. Und die sehr zufrieden waren damit. Aber ist so eine Wettkämpferin wie Lucy Charles Barkley will sich natürlich auch nicht geschlagen geben und will jetzt auf einmal nicht, dass auf einmal alle so tun, als wenn sie stärker wären als sie.
Ja, ja.
Von daher ist da viel geboten, schätze ich. Sodaro ist schon gut in die Saison gestartet.
Ja, ja.
Ashley Gentle will was beweisen, Lucy Charles Barkley auch. India Lee steht auf einmal im Fokus. So, ne? Und steht als Siegerin auf einmal da. Ich glaube nicht, dass sie das Druck macht, aber ist wahrscheinlich schon was anderes für sie.
Ja.
Ne? Von irgendwie, niemand rechnet damit, dass sie das Rennen gewinnen kann, zu, ja, gehört auf jeden Fall zu den Top-Favoriten, ist schon ein ganz schön großer Sprung.
Ja, es steht Anne Reichmann so vom der Startliste, die nach Ranking geht, ziemlich in der Mitte drin. Siehst du sie auch da?
Gute Frage. Ohne jetzt mit ihr gesprochen zu haben, gefühlt würde ich sagen, dass sie sogar eine gute Chance hat, noch weiter nach. Also wenn sie gut drauf ist, hat sie eine gute Chance, sogar weiter oben anzugreifen.
Ja, ich meine, sie hat zwei Rennen auf dem allerhöchsten Niveau, sprich die Ironman 73 WM, eben in diesen Top 10 gefinisht.
Ja.
Jetzt fehlen hier ein paar Namen. Also ich glaube auch, es ist eine Riesenchance für Sie.
Ja, Top 10 ist ja eigentlich hier bei den PTO-Rennen mit diesem kleinen Feld, ist das ja schon eigentlich fast, was du anpeilen musst.
Ja.
Mit, es werden auf jeden Fall welche rausfallen,
ja.
Wird Chaos geben, dass da welche, ja, ich meine, wir haben es in Miami ja schon gesehen irgendwie so, und das wird hier bei den Bedingungen nicht anders sein, dass viele das Rennen nicht durchziehen werden können bis zum Ende und so weiter. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht gar nicht das Ziel. Da jetzt so Platzierung ist dann, glaube ich, da sehr, sehr schwer zu sagen. Aber ich glaube, wenn sie in einer sehr, sehr guten Form da anreist, dann hat sie auf jeden Fall eine Chance, da oben anzuklopfen an den Top 5.
Vor allem hat sie eine Chance, auf sich aufmerksam zu machen in einem Rennen, was live übertragen wird, zu einer Zeit, wo man wahrscheinlich noch nicht selber auf dem Fahrrad sitzt, wenn am Wochenende das Wetter schön wird und wo man nicht die ganze Zeit über Anna Haug und Laura Philipp redet, ist doch prima für sie.
Auf jeden Fall. Ja. Also, genau, hat ja auch Podium-Erfahrung irgendwie bei 73 Rennen.
Ja.
Auch schon, ja, einen Sieg eingefahren im letzten Jahr in Danzig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin mal gespannt.
Ja.
Sie wird sich ja auch noch dazu äußern. Und dann werden wir sehen, für was es reicht. Aber das ist so einer meiner ersten Namen hinter denen, die oben, die oben auch stehen im Ranking.
Ja.
Letztendlich. Amos Simmons muss man auch muss man gucken. Die kann das auch, glaube ich, richtig gut und bringt eigentlich auch alles mit, um da gut zu performen.
Mhm.
Da weiß man halt auch noch nicht, wie die Form jetzt ist in diesem Jahr.
Ja.
Das wird man dann auch sehen.
Ja.
Ja. Aber das sind tatsächlich schon, und jetzt möge mich die eine oder andere Lügen strafen, weil sie dann doch irgendwie vorne noch ganz weit mit dabei sein kann. Gute Schwimmerinnen haben wir noch hier dabei. Lucy Buckingham, habe ich denn Probleme mit dem Namen? Buckingham. Und Haley Chura zum Beispiel, also die auch ja vorne mit aus dem Wasser kommen auf jeden Fall. Und dann, ja, mal gucken.
Ja.
Irgendjemand ist ja immer dabei,
ja.
Der es anders gestaltet, als man gedacht hat.
Absolut.
Gut.
Absolut. Ja.
Bevor wir zu den Männern kommen, haben wir noch einen Presenter.
Ja, lass uns den doch mal hier.
Dieser Presenter heißt nämlich Arix. Wird ausgesprochen wie Arix, auch wenn es anders gesprochen wird. Arix, wer die Firma nicht kennt, der mal hier die Ohren gespitzt. Arix ist nämlich ein Laufradhersteller hier ganz um die Ecke aus Ellerau in der Nähe von Hamburg. Der wirklich sich über Jahre jetzt durch Expertise, präzises Handwerk, hochwertige Materialien, made in Germany, nie mehr, man mag sich auf der Zunge zergehen lassen tatsächlich, bei dem einen oder anderen Bauteil und persönliche Beratung beim Laufradkauf auszeichnet. Ich kenne die schon ganz, ganz lange, schon aus meiner alten Welt irgendwie immer auf Arix aufmerksam geworden und ja, tatsächlich wurde die Marke vor über 10 Jahren schon gegründet und hat sich von einer Ein-Mann-Werkstatt, und so habe ich sie damals kennengelernt, zu einem international agierenden E-Commerce-Unternehmen entwickelt. Und die Zielgruppe sind, ja, einmal alles, kann man sagen, ambitionierte Rennradfahrer, Triathleten sowie Cross- und Gravel-Biker, die sich eben durch neue Carbon- und Alu-Laufräder ein Upgrade für Rad wünschen. Also Arix, die klassische Marke, man will sein Rad aufpimpen, tunen mit einem besseren Laufradsatz und ja, da kommt dann Arix in Frage. Denn das kann man wirklich, alle Laufräder werden von Hand hier in Ellerau aufgebaut und ausschließlich über den Direktvertrieb online an Kunden verkauft. Ein Großteil der Bauteile kommt tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, aus Deutschland oder aus den Nachbarländern und dadurch können eben auch flexibel besondere Anfragen realisiert werden. Zum Beispiel, ich bin besonders schwerer Athlet und brauche was aushält. Oder ich bin ganz, ganz leicht und sage, ich brauche gar nicht so viel Stabilität in meinem Laufrad. Ich kann ein bisschen was riskieren, zum Beispiel. Was auch immer. Oder ich habe Vorliebe für ein bestimmtes Bauteil, bestimmte Narbe oder wie auch immer. Da geht eine ganze Menge. Was ist für Triathleten interessant? Also vor allem die Aero-WT-Laufräder zeichnet sich aus. Klar, Aerodynamik. Arix schneidet regelmäßig gut ab bei Aero-Tests. Alles bewiesen und eben, ja, geringes Gewicht, das ist da auch gegeben bei diesem Satz. Und für hinten, da wollen Triathleten häufig dann die Scheibe, das ist die Frisbee, das Frisbee-Scheibenrad aus dem Arix-Programm. Auch hier Aerodynamik nachgewiesen schon in vielen Tests. Und interessantes Gewicht auch, 1210 Gramm wiegt die Scheibe und wie Eric's von sich sagt. Und ich finde, das kann man unterschreiben, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 1.399 Euro für die Felgenbrems-Variante und 1.599 Euro für die Disc-Variante. Da verlangt so mancher andere Hersteller deutlich, deutlich mehr als Eric's hier hat. Wer auf den Geschmack gekommen ist und sich ein Eric's Laufrad oder eine Scheibe oder beides zulegen will, der möge auf die Seite gehen, erics.de, und den Code TRIMARK in einem Wort geschrieben nutzen. Da bekommt man nämlich 10% Nachlass auf seine Laufradbestellung bei Eric's.
Das ist eine Menge Geld.
Ja.
Ja.
Also haben wir gesagt, wenn man ordentlich einkauft, dann kommt bei 10% schon ganz schön was zusammen. Also.
Das ist ja
Frankfurt schon ganz hektisch. Sehen wir mal.
Ich mache ja heute voll den Eindruck, als wenn ich ein betriebswirtschaftliches Studium hinter mir habe.
Ja. Also, ihr kennt das schon. Infos haben wir natürlich in den Shownotes zusammengetragen.
So ist es. Jetzt tragen wir noch die Infos zum Männerrennen zusammen. Glaubst du an einen Saisondurchlauf eines Magnus Detlef?
Das fängst du gleich mit der schweren Frage ganz von Anfang an. Ich wollte mir einfach machen und wollte einfach sagen, wir können ja aufhören, das Männerrennen ist untippbar. Man kann nicht vorhersagen, wer dieses Rennen gewinnen wird. Das könnte die eine Variante sein. Man könnte die andere Variante sein und sagen so, wer außer Magnus Detlef soll das Rennen denn bitte sonst gewinnen?
Ja.
Und dann könnte man sagen, ja, aber da sind ja ganz, ganz viele, die das gewinnen können, weil wir erinnern uns an Milwaukee im letzten Jahr, als Magnus Detlef auf einmal gehend am Straßenrand stand, auf der Laufstrecke und im Nachhinein zu Protokoll gegeben hat, dass ihm spät anfangende Rennen nicht liegen. Und wir haben 15 Uhr Ortszeit hier, ist in meiner Wahrnehmung ein spätes Rennen. Sehen wir Magnus Detlef strugglen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass er in Miami eine derartige Performance abliefern kann. Musste da meine Wörter wieder runterschlucken am Ende. Wenn er so auftritt wie in Miami, dann gehört er natürlich zu den Siegfavoriten. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, warum. Was habe ich denn dieses Jahr mit Magnus Detlef?
Ja, weil
ich ihm das nicht zutraue, dass er jedes Rennen so dominiert.
Ja, weil zum Beispiel ein Jason West dabei ist.
Ja.
Und da warten wir ja nur drauf, dass da irgendwann mal das passiert, dass eben, und du hast es gesagt, vielleicht gibt es so eine Art Zurückhaltung in den vorderen Disziplinen, weil es einfach so ein unfassbar brutaler Tag wird. Aber das ist natürlich was, wo dann...
Kommt aber beiden entgegen.
Ja, aber wo Athleten mit einer...
besonderen Begabung?
Ja, ich muss diesen Satz irgendwie sinnvoll zu Ende kriegen, ohne dass ich jetzt gesteinigt werde von überall. Ich könnte mir vorstellen, dass aus einer zurückhaltenderen Renngestaltung zu Beginn des Rennens, am Ende des Rennens Athleten wie Jason West profitieren. Weil der immer von hinten kommt und aber du hast natürlich dann auch solche Typen dabei wie ein Sam Laidlow, die das gerne früh entscheiden möchten. Was da am Ende.
Ja, die auch gar nicht anders können. Und ja. Ich meine, gerade Jason West ist aber so einer, wo ich dann sagen würde, der kommt natürlich aus Miami mit einem nicht so geilen Ergebnis, ne? Wo wir ihn schon deutlich höher gesehen haben.
Ausrutscher, ja.
Aber vielleicht, bevor wir die ein oder andere Frage beantworten können, machen wir es doch einfach mal wie bei den Frauen. Wir lesen einfach mal vor, wer dabei ist, würde ich sagen. Dann haben wir ein Bild.
Ja.
Wer alles gegeneinander antritt.
Ja, also Magnus Detlef mit der Startnummer 1 als Serienführende nach seinem tollen Auftritt zum Start. Jason West, über den haben wir gerade gesprochen. Dann ist er, da ist er, Sam Long.
Ganz genau.
Sam Long, eine Woche nach dem Kälterennen ins Hitzerennen. Und du hast es gesagt, der schenkt sich's richtig ein. Der kann aber auch Hitze. Und ja, Vorfreude, oder?
Auf jeden Fall. Und ich meine, da ist auch so einer, da kann ich nicht anders, als ihn auch vorne mitzusehen.
Mhm.
Aber da kommen wir später noch zu.
Mhm.
Der ewige Peter Hemmerich, der dann letztes Jahr dann tatsächlich in Singapur ja auch gezeigt hat, was er drauf hat.
Mhm.
Rudi van Berg, Sam Laidlow, Daniel Beckegaard. Man muss das einfach mal nachklingen lassen.
Ja.
Juri Kollen, der gezeigt hat, dass er zu Recht ein Wildcard-Kandidat ist.
Mhm.
Alistair Brownlee.
Ja, aber komm, Alistair Brownlee, also jetzt mal wirklich.
Nein, da, nein, also da reden wir gleich drüber. Über Alistair Brownlee reden wir gleich gesondert. Leon, komm, ich mach ein bisschen schneller. Leon Chevalier, Frederik Funk.
Frederik Funk, der auf den Saisonstart verzichtet hat, um zu sagen, ich steige danach ein, aber richtig.
Ja.
Boah, ist das cool.
Ja. Ja. Clément Mignon,
oh, ja.
Bradley Weiss, Aaron Roy, David McNamee, Ben Canute, Kaspar Stepniak, der irgendwie jetzt noch reingerutscht ist, nachdem ja eigentlich ursprünglich McNewman auch auf der Liste stand, der jetzt nicht mehr stattfindet. Kyle Smith, Mika Not,
ja.
Javi Gomez. Dann sag mir nochmal, dass das Feld schlechter ist als das Frauenfeld. Geht
ja.
Nicht. Es ist also einfach ist ein Fehler so im System.
Hast du gerade, wir müssen reden.
Nein, der kann uns das natürlich erklären und der sagt, ja. Man muss immer irgendeine Dings hat man immer und so weiter und dadurch kommt das dann zustande und es gibt ja auch alles. Klar, ist alles berechnet, alles richtig und das kommt in diesem Fall ja tatsächlich zustande, dass nicht das ganze Feld bewertet wird, sondern wer aus den höheren Rankings im Jahresranking ist dabei und aus denen wird dann quasi der Durchschnitt gebildet und ja. So weiter. Also von daher, aber wie gesagt, gefühlt, hier ist halt, gab es halt nicht so viele Absagen. Es ist vollgepackt. Und man könnte jetzt über fast jeden Namen reden.
Ja.
Und es kommen unfassbar viele in Frage. Aber über Magnus Detlef haben wir jetzt gesprochen. Komm, wir machen gleich mal mit Alistair Brownlee weiter. Was hast du gegen Alistair Brownlee?
Ich habe nichts gegen Alistair Brownlee, aber ich sage dir, wenn es zu einem Endspurt zwischen Brownlee und Gomez kommt, dann sehen wir Jan Frodeno in London auch am Start.
Dann springt er. Der ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er da ist, aber dann würde. Nee, er wird nicht da sein, glaube ich. Aber ja, genau. Ja, das ist natürlich, das wäre natürlich das Traumbild, aber wir müssen über beide reden. Ja. Also, pass auf. Meine Meinung zu Alistair Brownlee ist einfach, man kann natürlich sich das einfach machen in zwei Richtungen. Man kann auf der einen Seite sagen, ach, Alistair Brownlee, ja, der geht doch wieder hoch. Ja, kann man machen. Gibt genug Beispiele dafür. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, irgendwie so wie ich dazu neige, man kann seine Leistung überhaupt nicht anzweifeln, weil wir haben doch alle gesehen, dass er wieder vorne war und ganz lange wie der sichere Sieger aussah. Das muss ja irgendwann mal zu einem Sieg führen.
Aber nicht in Singapur.
Weil niemand von
hinten. Bedingungen.
Ja, das ist natürlich, das muss man wissen oder weiß man, hat man oft gesehen. Alistair Brownlee und Hitze-Rennen gehen häufig nicht gut zusammen.
Ich frage mich tatsächlich, warum nimmt er nicht das Rennen als und trainiert lieber richtig? Warum nimmt er dieses Rennen?
Weil er kann, weil er will.
Ja.
Weil auch hier wieder, wenn er will, das Rennen beim Schwimmen schnell machen kann, vorne aus dem Wasser steigen, wenn Irre auf einem Radkurs fahren, der kann Radfahren richtig gut.
Ja.
Ne, hat auch Gravel-Rennen, der fährt die Schweinewege da bei sich zu Hause und
ja, und dann kann läuft er 10 Kilometer und dann.
Ja, irgendwann. Irgendwann kommt er durch. Ich sag dir, wie es ist.
Nicht in Singapur. Ich sag dir, wie es ist.
Ja, möglicherweise. Aber Alistair Brownlee abzuschreiben geht überhaupt gar nicht.
Also, liebe Zuhörer, nächste Woche werdet ihr entweder Nils mit einem anderen Podcast, weil einer wird sich so im Grund und Boden schämen über diese Filme. Nein, also ja.
Beides, nein, das meine ich ja. Es ist natürlich beides möglich. Mhm. Und jetzt wird's dann noch viel komplizierter. Was denn mit Javier Gomez? Da weiß man ja überhaupt gar nicht, wie man das einzuschätzen hat.
Vielleicht weiß man es aber auch aus gutem Grunde nicht.
Ja. Und nein, ich mache jetzt hier mal nebenher, ich mache es mir einfach. Also erstmal ist es schon mal gut, wenn man die PTO-Seite aufmacht, die Stats-Seite, dann guckt ein grimmiger Javi Gomez, ein entschlossener, könnte man auch sagen, in die Kamera und darunter steht sein Alter, 41 mittlerweile.
Mhm.
Hindert einen nicht daran, ein PTO-Rennen zu gewinnen, wie wir an Jan Frodeno gesehen haben in Milwaukee.
Mhm.
Und dann scrollt man runter auf die Resultate und dann sieht man, über die Jahre verteilt, über die letzten Jahre vor allen Dingen. Erstmal, man kann sehr, sehr, sehr weit runter scrollen, weil seine ersten Erfolge 2014 ist er Ironman 73 Weltmeister geworden.
Mhm.
Also 10 Jahre her. Und danach kommen, und wir haben ja hier jetzt dann eben, hier geht es ja bei der PTO dann eben nur um die PTO gerankten Rennen. Deswegen haben wir hier jetzt halt dann eben die 73 Rennen drinne. Und da sehe ich ganz viele erste Plätze, zweite Plätze, dritte Plätze. Man kann eigentlich sagen, fast immer, wenn Javi Gomez über die Jahre, und er hat auch noch viele gemacht, 5, 6 Rennen im Jahr, ist er auf jeden Fall auf dem Podium. Meistens hat er gewonnen. Es gibt wenige Ausreißer. Und dann wird es dünne von den Zahlen, die er gemacht hat. Fast immer nur noch ein Rennen im Jahr. Mhm. Jetzt drehe ich meinen Laptop zu dir um, weil du weißt das nicht aus dem Kopf. Und wenn er am Start ist, dann gewinnt er eigentlich auch.
Ja, aber die Frage ist
immer... Fast immer. Ja.
Er war dann noch am Start. Genau. Wir haben den Namen eben durchgegangen.
Ich weiß, fast niemand ist dann da am Start. Ja. Das ist mir auch alles klar. Keine gut besetzten Rennen. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist seine Verletzungshistorie, die er in den letzten Jahren... Ihn hat immer dann, wenn er wieder durchstarten wollte, hat ihn irgendwas ausgebremst.
Ja.
Und das hat dann immer nur für so ein halbgares Ding gereicht. Und auch dieses Jahr ist es wieder so. Ne? Ich meine, das letzte Jahr hat er quasi... In seine Saison sozusagen auf der Distanz hat ja erst spät angefangen, irgendwie im September Mediterranean Epic Triathlon, keine Ahnung, gewonnen. Mhm. Ironman 73 Mossel Bay gewonnen und dann im Dezember noch Ironman 73 Taupo DNF. Jetzt habe ich es nicht mehr, ich kriege es nicht mehr durcheinander, weil ich es verwechsel mit dem Ironman 73 Tasmania, den er dieses Jahr sein einziges Rennen, was da in die Frage kommen wäre, im Februar, auch DNF. Und da waren ganz viele Dinge dabei, die Verletzungen, Stürze, Zeitstrafen, ausgestiegen, deswegen nicht mehr ins Rennen gekommen. Und ich bin super, super gespannt, wo das für ihn hingeht.
Ja. Mhm.
Und ich würde es sehr, sehr spannend finden, wenn wir auf einmal einen topfitten Javi Gomez da, der den ganzen Winter genutzt hat in Neuseeland, um sich in Form zu bringen für dieses Rennen. Mal gucken.
Mhm.
Wir schauen mal.
Ja,
Da gibt es auf jeden Fall Potenzial und jetzt können wir die ganze Liste rauf und runter gehen. Ich bleib dabei. Für mich ist das untippbar. Kein Mensch weiß, was ist mit Sam Laidlow, wie ernst nimmt der das Rennen? Kann Sam Long das Back-to-Back überhaupt schaffen mit dem Reisestress? Ist er da oben jetzt? Kommt da auch irgendwann das Rennen? Was mit Rudi von Berg? Der zu diesen Kandidaten gehört, war noch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Das gleiche gilt für Peter Hemmerick. Daniel Beckegaard, Fragezeichen, wird auch irgendwann durchstarten. Und über Frederik Funk haben wir ja schon im Ansatz gesprochen. Für den ist das jetzt frisch. Der will zeigen, dass er eben im Winter seine gute Form, die er so auf seinem YouTube-Kanal quasi schon angedeutet hat, das ist halt die Frage. Ne? Kriegt er die dahin? Ich glaube ja. Ich glaube, das kann einer sein, der da so durchstartet. Und so können wir die Liste eigentlich bis nach unten durchgehen. Ich glaube, zwei Namen, die man noch auf jeden Fall nennen muss, ist Kyle Smith, der international, finde ich, so noch gar keine Rolle so richtig spielt in der Diskussion, was ich so gehört habe. Ist, glaube ich, ein Fehler, weil das ist nämlich auch so ein Kandidat, der vorne mit dabei sein kann nach einem schnellen Schwimmen und der so ein Kamikaze-Typ ist, der wie Sam Long, wie Alistair Brownlee, die so ein Rennen da vorne gestalten wollen und die irgendwie da vorne Gas geben wollen. Und zu denen gehört eben auch Mika Not. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja, bevor du jetzt so den letzten Absatz gesagt hast, wäre meine Frage gewesen, wer wird bester Deutscher?
Schwer. Ist echt schwer. Aber irgendwie weiß ich nicht. Kann ich nie sagen. Das kommt wirklich echt drauf an, und das wissen wir ja bei beiden nicht, mit welcher Form die da an den Start gehen.
Und ich glaube auch, dass dieses Rennen nicht zu Ende ist, bevor es zu Ende ist, wenn ich mich dran erinnere. Wir haben es komischerweise immer wieder auf dieser 100-Kilometer-Distanz gesehen, wenn ich so an Milwaukee denke oder an Edmonton. Da sieht alles nach einem sicheren Ding aus, dann kriegt jemand einen Krampf.
Ja, und es gibt Positionswechsel auf einmal, ne? Und auf einmal wird dann doch noch jemand eingeholt. Es entschließt sich einer doch von hinten wie ein Irrer, darauf zuzulaufen und so weiter. Aber Mika Not ist tatsächlich, er hätte ja schon auf Ibiza dabei sein sollen mit einer Wildcard. Da hat es dann gesundheitsmäßig nicht geklappt. Singapur ist er dann am Start gewesen, aber krank, wie wir wissen, hat sich aber trotzdem, hat ja das Rennen vorne mit gestaltet, wäre ja vorne und ist dann beim Laufen ganz fürchterlich, war häufiger auf dem Dixie, als Kilometer im Rennen zu absolvieren sind. Und wenn er gut vorbereitet, und ich meine, er hat ja, das hat er ja gesagt am Anfang, er hat ja darauf geschielt, dass er genau diese Wildcard bekommt. Er war in Namibia im Trainingslager. Wenn das alles aufgeht und er gesund bleibt, dann wird er auf jeden Fall vorne, oder was heißt auf jeden Fall, kann er auf jeden Fall da ums Podium mitkämpfen. Und gleiches gilt für Frederik Funk, glaube ich.
Ja.
Und wie immer werden andere nicht so ein Rennen haben müssen, weil da ist nicht genug Platz auf dem Podium für alle.
Genau, genau.
Und ja, ich wage diesmal keine Prognose, wer das Rennen gewinnt. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Wäre völlig geraten.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich weiß, dass es nicht Alistair Brownie ist und auch nicht Javier Gomez, aber alle anderen. So. Ich will nicht gemein sein, aber ich mache diesen Sport schon lange genug und ich kenne die schon so lange und ich weiß, was die geleistet haben, aber ich kann es mir einfach in diesem Starterfeld bei dem, was wir zum Schluss gesehen haben, überhaupt nicht vorstellen, dass wir noch über die Namen der ersten Hälfte oder der ersten Jahre dieses Jahrtausends sprechen.
Kann immer wieder, kann. Ich denk gerade an Lionel Sanders.
Ja?
Wie der das dominiert hat und der schon von vielen abgeschrieben wurde zu diesem Zeitpunkt.
Sprechen wir uns nächste Woche wieder.
Absolut. Ich werde überhaupt gar niemanden mehr absprechen jetzt hier. Das ist ein guter Vorsatz für dieses Jahr. Es wird niemand mehr abgeschrieben.
So. Ganz genau. Unsere Prognosen haben wir schon abgegeben für die Saison. Ne? Und es ist so schön, dass sie jetzt voll im Gange ist.
Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Jetzt müssen die mal hier, die Prognostizierten, mal zeigen, was sie können.
Ganz genau, so ist es. Also, Samstag 8 Uhr.
Genau, Samstag 8 Uhr, Sonntag 9 Uhr deutscher Zeit.
Erst die Frauen, dann die Männer, live auf Eurosport 1 und alles, was es an Dingen danach zu besprechen gibt, natürlich auf trimark.de mit, ja, es geht los. Wir haben mit Anne Reischmann gesprochen. Es kommen in den nächsten Tagen noch die ganzen kleinen und großen Prognosen. Es kommen die Rennberichte, es kommen hinterher die Takeaways, es kommen Stimmen, also jetzt zählt.
So ist es. Ja? Jetzt bereiten wir uns innerlich darauf vor.
Alles klar.
Bis dahin.
Danke dir, Nils. Danke euch da draußen. Wie gesagt, das war eine Episode, wo es um hochkarätigen Sport geht, um auch viel Geld. Und wenn ich als Betriebswirtschaftler nochmal daran erinnern darf, auch ihr könnt viel Geld sparen bei unseren heutigen Präsentern, bei Pillar Performance, bei InSilence und bei Erics. Und alle Infos dazu nochmal in den Shownotes. Damit machen wir einen Deckel drauf. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao. Ciao.